Guten Morgen, meine lieben Schwestern und Brüder, hier am Südstern sein zu dürfen und den Herrn gemeinsam zu loben und zu preisen. So ein schöner Lobpreis, herrliche Taktgeber, ihr macht das so schön immer. Fühle ich mich immer zu Hause. Immer wo Gott gepriesen wird, ist einfach schön. Ist Freiheit, Schönheit, denn Gott ist schön. Und überall, wo Schönheit ist, ist Gott dabei. Wir haben eine schöne Redewendung, schön und gut. Das ist ja schön und gut, sagen wir so fast nebenbei. Ne? Aber im Griechischen gehört das zusammen. Das Schöne und Gute gehört zusammen. Alles, was schön ist, etwas vom Guten wird da sichtbar. Aber mein Thema heute, das ich mit euch teilen möchte, ist auch schön und gut. Aber es geht mir heute besonders darum, das Thema heute lautet, Väter und Mütter haben einen immensen Anteil an der Entwicklung der Kinder. Und ich schaue da so hinein, wir haben Väter und Mütter, und wer nicht eigene Kinder hat, der ist geistlicher Vater, geistliche Mutter. Mindestens Bruder oder Schwester. Und da sehen wir König Friedrich Wilhelms brutaler Vater, der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. Später groß wurde. Ja. Aber warum er eigentlich klein geblieben ist in seiner Haltung Soldaten gegenüber, Polen gegenüber, ausradiert als Volk, als Nation, nur zur Erinnerung. Warum ist er so geworden? Sein Vater hat ihn so brutal behandelt. Ich möchte es hier gar nicht erwähnen, weil das so furchtbar ist. Aber nur, dass wir bedenken, warum ist er so geworden? Josef Stalin, auf den möchte ich jetzt doch ein bisschen besser eingehen. Der junge Josef, genannt Soso, wird nicht nur von seinem unberechenbaren Vater halb zu Tode geprügelt, auch seine Mutter schlägt ihn mit einer selbst für georgische Verhältnisse unerhörten Inbrunst. Zitat: Warum hast du damals eigentlich so hart zugeschlagen? Fragt der Soso später. Na, sagt die Mutter, sonst wäre aus dir nicht das geworden, was du bist. Vielleicht hat sie das als Kompliment an sie beide gedacht, ohne zu merken, was für eine Wahrheit sie damit sagt. Einer der brutalsten Diktatoren der Weltgeschichte, dieser Mann. Millionen hat er auf dem Gewissen. Und er hat Freude gehabt, Leute zu piesacken und zu quälen. Warum? Weil er gequält wurde von seinen eigenen Eltern. Und dann sagt die Mutter, sie machte sich trotz allen Mutterstolzes keine Illusionen über ihren Sohn. Du wärst besser Priester geworden, sagte sie ihm bei ihrer letzten Begegnung auf dem Höhepunkt seiner Massenmordkampagnen. Er war ja im Priesterseminar. Er sollte ja Priester werden, orthodoxer. Über Stalins Zeit im Priesterseminar, wo die Schüler auf einfallsreiche Weise gedemütigt und drangsaliert wurden, glaubt man erneut zu verstehen, wann sich Stalins Bruch mit der Kirche und der menschlichen Gemeinschaft vollzog. Ähnliches wissen wir von Nietzsche und von Hitler, die ohne einen guten Vater unter der strengen Herrschaft einer alleinerziehenden Mutter viel Entbehrungen erleiden mussten. Viele Nachkriegskinder des Ersten und Zweiten Weltkrieges in Deutschland haben Ähnliches erleben müssen, weil die Väter fehlten, gefallen, gefangen, Soldaten im Krieg, verwundet, und die Mütter, Trümmerfrauen, eine doppelte Bürde tragen mussten und dadurch oft hart und verbittert wurden. Deren Kinder richteten sich dann in den 68er gegen die Eltern, gegen das Establishment, das ja aus diesen Eltern bestand. Mao hat übrigens in seiner Kulturrevolution zur selben Zeit dieses Protestpotenzial der Jugend für seine Zwecke in unverantwortlicher Weise missbraucht. Deren Kinder wieder, der 68er, wurden oft antiautoritär erzogen, wurden so zu Null-Bock-Menschen. Deren Kinder heute wollen überwiegend wieder Familie, Ordnung, Sinn im Leben. Die Shell-Studie und Bertelsmann-Studie bezeugt das deutlich. Und das sind weltliche Studien. Schauen wir uns jetzt die geistliche Seite an. Der himmlische Vater als Vorbild. Aber wir können schon verstehen, dass solche Menschen, die von Vätern oder Müttern schlecht behandelt worden sind, dass sie kein gutes Gott-Vater-Bild haben in sich, weil die Eltern ja widerspiegeln von der Göttlichkeit Vaterschaft, Mutterschaft Gottes. Aber schauen wir uns den Vater an. Er ist die Liebe, das ist sein Programm. Gott ist die Liebe. Er ist nicht hinterhältig, er ist nicht boshaft. Er ist nicht grausam, er ist die Liebe. Das können wir von ihm lernen. Im Psalm 66, Vers 6, kann man sich leicht merken, 66,6, wird er Vater der Weisen genannt, schon im Alten Testament. Und David sagt, sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Das habe ich persönlich in meinem Leben erleben dürfen. Ich bin gleich nach der Geburt weggebracht worden in ein Waisenhaus und war dort 5 Jahre, bis ich adoptiert wurde. Eines Tages hat dieser Vers zu mir gesprochen. Stimmt, mein echter Papa, meine echte Mama, die haben mich hergegeben, haben mich verlassen, sich da nicht mehr um mich gekümmert. Aber der Herr hat mich aufgenommen. Als ich 21 war und die Geistestaufe empfangen habe, da sprach Gott direkt zu mir und sagt, schau mal, ich bin dein Vater. Und der Heilige Geist, der in uns wirkt, schreibt uns Paulus im Römerbrief, er schreit ja geradezu, Abba, Papa. Das stimmt. Wir dürfen das im Heiligen Geist umso mehr tun. Und dieser Vater teilt seine Vaterschaftsmacht und Herrlichkeit mit Jesus. Deswegen wird Jesus schon in Jesaja 9, Vers 6, ewiger Vater genannt. Das habe ich lange nicht kapiert. Wieso wird der Sohn ewiger Vater genannt? Ganz einfach, weil alles, was Familie baut, mit der Vaterschaft Gottes zu tun hat. Und Jesus will Familie bauen. Er sagt ja, wer das Wort Gottes hört und es befolgt, der ist mir Bruder, Schwester und sogar Mama für mich. Das vergessen wir oft. Er sagt sogar, auch Mutter ist er für mich dann. Familien aufbauen. Weil Vater natürlich ist der Vater, das ist klar. Und Jesus sagt deswegen, wer mich sieht, der sieht den Papa, den Vater. Und deswegen sagt auch Jesus, als er dann doch weggeht und zum Vater geht, hey Leute, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme ja zu euch zurück, im Heiligen Geist natürlich. Und da sagt er dann in Johannes 14, 21, wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Nur in der Liebe zu Gott und zueinander können wir Jesus erkennen. Nur, aber das ist eben schön. Wir können Jesus erkennen. Und dann sagt er nochmal weiter, er wiederholt sich, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wow. Also wenn wir das Gebot, Jesus hat ja nur ein Gebot gegeben, das ist das ganze Wort Gottes. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist das neue Gebot, das stimmt. Aber da ist alles drin, das Gesetz, die Propheten, alles. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wer das hält, sagt Jesus, da werden wir kommen. Der Vater liebt dich und wir kommen und nehmen Wohnung. Das ist ein Prozess übrigens. Ja? Auch im Griechischen, im Urtext steht das sehr deutlich. Das geht nicht einfach so, usch, jetzt bist du Kind Gottes, basta, fertig. Nein, 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 nein. Das ist ein Lebensprozess. Je mehr wir lieben, umso mehr erfahren wir das Reich Gottes in uns, kann Gott in uns herrschen, seine Herrschaft, sein Reich aufbauen in uns, weil er Wohnung in uns nimmt, sein Prozess. Ständig, natürlich. Mal weniger, wenn wir nicht so gut drauf sind, und dann wieder mal mehr, wo wir sagen, ah, super, schön, ah, es ist so gut, in Gott zu sein. Denn wir leben, weben und sind in Gott. Daher mag ich das gar nicht, wenn immer behauptet wird, jemand ist gottlos oder lebt in der Ferne Gottes. Ich weiß schon, was gemeint ist. Aber objektiv stimmt das nicht. Gott ist jedem nahe, und gerade den Sündern sehr nahe. Warum? Weil er um sie wirbt, weil er möchte, dass sie ihn erkennen. Er will nämlich nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern alle, jeder Einzelne zur Wahrheit gelangt. Das ist Gottes Absicht. Auch wir als Jünger Jesu repräsentieren Jesus als den ewigen Vater. Paulus schreibt daher, dass er väterlich und mütterlich zu den neuen Kindern Gottes in den Gemeinden ist. Er schreibt in 1. Korinther 4, Vers 14 folgende: Ich schreibe das nicht, um euch zu beschämen, sondern um euch als meine geliebten Kinder zu mahnen. Guck an, der Paulus hat Kinder. Denn hättet ihr auch 10.000 Pädagogen, Erzieher, in Christus sogar, so doch habt ihr nicht viele Väter, denn in Christus habe ich euch durch das Evangelium gezeugt. Er ist ein Papa geworden, der Paulus. Und deswegen schreibt er dem Timotheus und Titus: Mein echter Sohn. Wow. Karin und ich dürfen fast 30, schreibt und sein Leid klagt, sind zwei ugandischen Buben. Der eine ist schon 50 und der andere ist gerade, ja gut, 20. Aber es tut gut, Väter und Mütter zu sein für Menschen, die Väter und Mütter brauchen, weil ihre Väter gefehlt haben. Beispiel die beiden Buben da, ja, in Uganda. Die sagen mir immer: Ist gut, dass ich einen Daddy jetzt habe. Und wir kennen uns seit 1999. Also schon einige Zeit. Bald haben wir Silberjubiläum. Auch der Johannes schreibt extra in seinen Briefen: Meine Kinder, eigentlich sogar im Griechischen meine Kindlein, also meine Babys. Das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Passt auf, aber ich schreibe es euch wie Kindern. Übrigens, Jesus, das wissen viele nicht, er hat schon auf Erden als Ewigvater auch agiert. Er sagt zum Beispiel zu dem Gelähmten, der von den vier Freunden gebracht wird, sagt er plötzlich überraschend: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ah, mein Sohn? Es ist eine schlimme Zeit, stimmt, aber ich habe die Welt überwunden. Ah, okay, Kindlein, hab keine Angst. Meine Kinder, sagt er mehrfach im Evangelium. In Thessalonicher, 1. Thessalonicher 2, Vers 7 schreibt Paulus: Wir sind schonend, zärtlich bei euch aufgetreten, wie eine Nährfrau, wie eine Amme für ihre Kinder sorgt. So fühlen wir uns zu euch hingezogen und wollten euch nicht nur das Evangelium Gottes schenken, sondern auch unser eigenes Leben, denn ihr wart uns lieb geworden. So zärtlich geht Paulus um mit seinen Leuten. Und noch ein Schlussgedanken. Eines der wichtigsten Gebote lautet: Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Damit es dir gut geht und du lange lebst auf der Erde. Ich glaube, das gilt nicht nur für unsere Familien, dass wir unsere Väter und unsere Mütter, auch wenn sie manchmal ein bisschen komisch sind, dass wir sie ehren. Man muss ja nicht gleich überschwänglich lieben. Ja, Papa, ich liebe dich. Und das wollen sie gar nicht hören, weil sie genau wissen, dass es schwierig ist, manchmal das Verhältnis. Aber ehren kann man sie. Und für sie beten. Und ich glaube, das gilt auch für die geistlichen Väter und Mütter. Dass wir für unsere geistlichen Väter, Mütter, die hier wirken, dass wir für sie beten, dass wir sie achten, ehren. Also mir ist es immer sehr wichtig, egal wo ich hinkomme, dass ich gucke, wer hat hier was zu sagen? Wer ist hier Vater geworden, Mutter geworden und betreut die Mitbrüder und Schwestern wirklich liebevoll, zärtlich, wie Paulus es sagt. Also, das ist mir sehr wichtig, dass wir die dann ehren und achten, egal was Leute oft auszusetzen haben, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir uns richtig verhalten und entsprechend Gott auch dankbar sind, dass er uns beschenkt hat mit geistlichen Vätern und Müttern. Also ich bin sehr dankbar, ich habe geistliche Väter und Mütter haben dürfen, die mich echt geliebt haben. Und wenn ich rumgesponnen habe, die mich nicht weggeworfen haben, sondern irgendwann, wenn ich wieder ruhiger wurde, gesagt, hey Peter, schau mal, ist doch so und so und schau, wir haben dich lieb und so. Ach so, ja, stimmt. Okay, danke. Ich wünsche uns gute Väter und Mütter und ich wünsche euch, dass ihr gute Väter und Mütter in Christus Gottes voll werdet.